Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 397. Episode des Podcasts Freiburg. Nach der 0:1 Niederlage gegen Union Berlin. Und wir besprechen hier eine etwas kürzere Folge, was natürlich problematisch oder herausfordernd wird, weil wir zu viert sind. Aber ich sage hallo lieber Mischa.
Hi Alex.
Hallo lieber Patrick.
Hi Alex.
Und hallo lieber Julian.
Hi Alex.
Patrick, wie geht's uns nach der Niederlage oder schauen wir nur Richtung Genk? Genk. Genk, nicht Genk, nicht Genk, sondern Genk, habe ich verstanden, ja.
Genk?
Genk. Okay.
Ihr könnt mich ja nochmal. ich bin leicht krank und das ist weniger schlimm als das Spiel von Freiburg am Sonntag. Nein, Spaß. Es ist einfach immer das Gleiche gegen Union und ich bin nur noch genervt. Aber ich fand es insgesamt, glaube ich, Sonntag gar nicht so schlimm. Also es war weniger schlimm als letzter Donnerstag, glaube ich.
Julian war der Einzige hier in der Runde im Stadion?
Ja, ich habe es tatsächlich dann etwas bereut, aber mehr wegen der Fahrt, die dann immer extra nervig ist, weil man ja im einzigen ICE sitzt, der auch nach Norden führt. Und das ist bei vielen Szenen so, aber die meisten fahren dann halt doch nicht Zug. Und so war es dann schon ziemlich einstrengend, da wieder heimzukommen mit den ganzen Unionern und Unioner-Fanszenen und so. Aber ja, ansonsten, das Spiel hat mich sehr, sehr genervt, aber nicht jetzt irgendwie gebrochen. Dafür warte ich dann, was am Donnerstag passiert.
Ja, Mischa, ist der Donnerstag dann entscheidend für das Resümee dieser Saison?
Wahrscheinlich das Resümee, aber vielleicht gar nicht unbedingt der Laune. Ich weiß nicht, Leute gucken ja aus unterschiedlichen Gründen Fußball. Manche wollen sich ja aufregen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ich brauche Fußball als Happy Place, als so, da denke ich dran, wenn ich mich ablenken möchte und das irgendwie gut ist. Deswegen rede ich mir halt alles auch möglichst schön. Und ich habe das Gefühl, man ist noch im Stadium, in dem das absolut möglich ist. Ne? Also ich kann mir das Ganze noch schönreden und ich kann auch so eine ein bisschen unglückliche Niederlage gegen Union Berlin nach einem Europa-League-Spiel angucken und bin dann nicht vollkommen gefrustet.
Ja, und eine Einstiegsfrage an mich wäre natürlich Union Berlin, du wohnst in Berlin, hahaha. Zum Glück ist es bei mir so, dass zumindest auf der Arbeit eher Herthaner unterwegs sind als Unioner. Das tut gut nach dem Pokalspiel, aber insgesamt bei mir im Fußballverein sind dann eher Unioner unterwegs und ja, das ist aber auch immer die gleiche Leier, wie Patrick schon gesagt hat. Also irgendwie, ja, man hätte es auch gewinnen können, aber dazu kommen wir ja gleich. Ich wollte einen kurzen Housekeeping-Part machen, also ihr könnt uns gerne unterstützen, die Links dafür gibt es in den Shownotes, PayPal und Patreon sind da die Möglichkeiten. Wir haben eine ganz tolle WhatsApp-Gruppe, da könnt ihr dazu stoßen. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben es endlich geschafft, die Sticker zu bestellen. Zwei unterschiedliche Versionen. Wer daran Interesse hat, in der WhatsApp-Gruppe kann man da mit uns Kontakt aufnehmen. Man kann aber auch so Kontakt mit uns aufnehmen, wenn ihr uns über Webseite, Mailadresse, Instagram, whatever, ihr werdet Wege finden, uns zu kontaktieren. Kontaktiert, könnt ihr uns auch eure Adresse schicken. Und dann schicken wir die von mir aus auch an alle Ecken in dieser Welt, weil wir wollen ja schöne Bilder mit Podcast-Stickern an allen Ecken dieser Welt. So, wie kommen wir zum Spiel? Ich versuche hier ein bisschen durchzurushen, ich darf nicht zu schnell werden, ne? Aber wir haben gesagt, wir machen so eine Stunde circa. Das Spiel macht es uns da vielleicht ja etwas leichter, lieber Mischa.
Jo.
Was machen wir denn damit?
Sollen wir einfach insgesamt?
Ja, ja, unbedingt.
Naja, ich würde halt sagen, es war, also ist so ein bisschen Union-Spiel. Also wenn man den Charakter allgemein beschreibt, Union hat zwar umgestellt, Viererkette statt Fünferkette, das war etwas überraschend, aber ich finde an dem Charakter des Spiels hat sich eher am Anfang so ein bisschen was geändert. Also am Anfang ist Union schon höher raus, als man es gewohnt ist, aber da Freiburg das dann halbwegs gut umspielt hat, hat sich Union dann mit der Zeit auch immer mehr wieder hinten zurückgezogen und es wurde dann halt so ein typisches Union-Spiel, in dem man viel Ballkontrolle hat, das irgendwie auch ganz gut aussieht und das ist auch nicht, also ich würde auch sagen, man kann das als was Positives anrechnen, dass man es schafft, eigentlich dann eine sichere Ballzirkulation und so weiter hinzubekommen. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass man dadurch viel Raum gewinnt. Und dort, wo die Räume dann eben eng wurden, dort hatte Freiburg Ansätze, aber selten dann so einen richtig geilen Spielzug komplett durch. Und das über fast 90 Minuten, würde ich mal sagen. Und so hatte ich dann so grundsätzlich das Gefühl, hey, voll in Ordnung, das Spiel gab eigentlich fast nur eine Phase, in der Union ein bisschen gedrückt hat. Das hat man über 90 Minuten immer mal drin. Und ansonsten, ja, hat man selber einen Chancenplus erspielt. Ein leichtes in einem chancenarmen Spiel.
Habt ihr auch das Gefühl, dass, also ich habe mich in der ersten Halbzeit ganz oft gefragt, warum man eigentlich gar nicht flankt. Ich habe mich in den letzten Jahren gegen Union ganz häufig gefragt, warum man die ganze Zeit flankt, weil da halt dann irgendwie Leitsch, Querfeld und Döki drin standen. Und jetzt spielst du Höhler und Matanovic und Union spielt mal nur Viererkette und hat von diesen ganzen unfassbaren Kopfballspielen eigentlich nur Döki drauf. Und es wirkte so ein bisschen so, als hätte man gesagt, ey Union, wir hören jetzt mal ein bisschen auf mit den hohen Flanken, damit's mir immer, aber irgendwie hat es gar nicht zu dem Spiel gepasst. Stattdessen ist es, hatte man ganz oft so Flankenpositionen und hat es diesmal nicht gemacht.
Und die Flanken, die kamen von Makengo, waren dann ja auch flach.
Ja, genau.
Matanovic hat ja, genau, und Matanovic hat so angezeigt, ne, hoch, hoch. Ich kann mir echt vorstellen, dass es halt irgendwie so war, dass man sich auf das Spiel vorbereitet hat und gesagt hat, wir hauen die Dinger flach rein. Und dann gab es vielleicht die Ansage eine halbe Stunde vor dem Spiel, hey, ihr könnt auch hoch reinflanken, aber vielleicht wurde es dann halt, also schaltete das Hirn nicht lang genug oder so, keine Ahnung. Und dann wurden es auch immer weniger Flankensituationen, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe mit der Zeit.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir groß auf die Aufstellung vom SC, von Union eingehen wollen. Ich kann mal mich an den SC Freiburg annähern und Julian direkt die Frage stellen, dafür ist er doch Experte. Wenn Höhler und Matanovic gleichzeitig von Anfang an spielen, ist das dann ein Problem für den Kader?
Ja, es hat sich zum x-ten Mal gezeigt. Ich finde vor allem durch tatsächlich eine andere Sache als jetzt unmittelbar nur, da fehlt der Stürmer, weil dadurch, dass also mir fehlt die Flexibilität tatsächlich deswegen, weil man Höfler offenbar de facto aussortiert hat. Und das klingt jetzt hart, aber wenn er es nicht mal in den Kader schafft in so einer Situation, wenn er keine Minuten kriegt in Spielen, wo die Struktur dringend fehlt und so, dann heißt das, man hat keine andere Option außer Osterhage im Zentrum. Dann ist man Sambi hinten gebunden und dann sind es halt ausschließlich Höhler, Matanovic und Juito für drei Positionen und das ist zu wenig. Das wäre ein bisschen anders, wenn man sagen würde, ja, dann man hat da so viele Leute im Zentrum und Sambi kann man jederzeit vorschieben. Aber wenn dann die Spiele halt entsprechend aussehen, dann ist das halt immer so eine Kettenreaktion. Und dann finde ich deswegen schon extra nervig, keinen Neuner auf der Bank zu haben und nur einen potenziellen Zehner und dann musst du den Stürmer wieder rumschieben oder so.
Gabst du Höfler irgendwelche Infos?
Nichts, das ich bekommen hätte und das hätte jetzt für mich gesagt, also dass das, also auch mit den letzten Wochen und so, dass das sportliche Entscheidungen sind.
Das macht mich nicht so glücklich.
Ja, aber ich, also zur Aufstellung fand ich ja an sich erstmal völlig in Ordnung, so hätte ich es mir auch gewünscht im Hinblick auf das Ränkspiel. Weil ich wollte, dass da möglichst die Schlüsselspieler fit sind. Das heißt, dann Grifo nicht spielt, fand ich gut von Anfang an. Dann hast du Scherhand, dann finde ich es auch gut, dass Günther nicht direkt spielt. Irie endlich seinen Startelf-Einsatz fand ich super und so. Also das hat alles für mich Sinn ergeben, gerade im Hinblick auf so eine Rotation. Und viel mehr kannst du halt nicht rotieren mit einem eigentlichen 19-Mann-Kader und einer 13er, 14er Startrotation eigentlich. Von daher fand ich das von der Aufstellung her eigentlich gut.
Ja, ich fand auch das ziemlich cool, dass Scherhand und Irie von Anfang an gespielt haben, nicht nur um zu schonen, sondern ja auch andersherum. Man gibt denen dann ja eine Chance, irgendwie auch ein geiles Spiel zu machen. Und Wenn jetzt Irie hier 5 geile Dribblings in 16er reinmacht, dann hätte man auch sagen können, okay, du bist so gut drauf, dann spiel doch gleich Renk auch noch.
Ja, Linhard Ogbus. Man könnte jetzt mutmaßen, dass man Linhard für das Europapokalspiel, ich gehe dem Namen einfach aus dem Weg, indem ich es so beschreibe, dass man ihn fit haben möchte für Donnerstag, werden wir sehen. Keine Ahnung, ob es da reicht von Anfang an. Aber auf jeden Fall hat Ogbus sich noch weiterhin die Startelf verdient.
Aber würdet ihr das machen? Also wir reden ja nachher noch über Henk, aber ich finde, Günther Ogbus ist gerade so stabil. Ich würde da, glaube ich, gerade nichts dran rütteln für ein
wichtiges Spiel. Das war voll die Mutmaßung von mir gerade.
Nee, also voll. war gar keine Kritik daran, sondern eher eine Frage, ob ihr es machen würdet.
Ich kann mir vorstellen, dass man sagt, boah, der Spielaufbau hat so wenig funktioniert, dass man noch mal mehr die spielstärkste Innenverteidigung möchte. Aber dann hätte ich erwartet, dass das schon mal soft-launched wird vorher und nicht hart ausprobiert wird im Ringspiel, wie Fitter schon wieder ist.
Ja, und denn, um den Gag dann halt doch zu bringen, falls man Ginter für die Neuen braucht, muss man Lienhardt ja auch dann auf der Bank dann später erst bringen.
Ich weiß gar nicht, ob es nur ein Gag ist, so für die Schlussphase, um ehrlich zu sein, aber wir werden sehen. Ich hatte mega Bock auf Irier von Anfang an. Gleichzeitig, wenn man es negativ sieht, also ihr habt gerade gesagt, dass es eine geile Chance für Scherhand und Irier ist. Also Yuito, Beste und Grifo auf der Bank zu haben, ist schon sehr viel Technik, Ballkontrolle im Kader, die man dann halt aus der Startelf rausnimmt. Das hat mir ein bisschen Sorge gemacht. Ja.
Ich finde, man kann da in der ersten Halbzeit vielleicht ein bisschen was Positives. Ich fand es in der zweiten dann wirklich nicht toll, aber ich finde, Scherhand hat es deutlich besser gemacht, als ich dachte, weil in den bisherigen Spielen war halt Scherhand dann immer der Flügel, auf dem nicht der Spielaufbau passieren musste, sondern wo man eher hin verlagert hat. Und in der ersten Halbzeit hat man viel über links aufgebaut und Scherhand hatte da echt ein paar voll sinnvolle Aktionen. Da hatte man auch schon Spiele dieses Jahr, wo er viel, viel mehr Probleme im eigenen Passspiel hatte und so. Da gibt es auf jeden Fall Entwicklungsschritte.
Sagt mal, wenn Union 10 Spiele in Folge nicht gewonnen hat und Freiburg seit dem ersten oder zweiten Spieltag, was war's? Das erste gegen Augsburg. Seitdem kein Heimspiel mehr. Dann ist doch Streichs Theorie, dass Serien, je länger sie laufen, irgendwann brechen müssen, absolut wahr.
Nee, weil wir ja noch eine scheiß Union-Serie haben.
Stimmt. Gutes Ding.
Nein, ich wollte ein bisschen. Aber ja, ein ausgerechnet würde man im Sportjournalismus wahrscheinlich sagen.
Ja, also ich hatte jetzt vom Aufstellung her gar nicht irgendwie so einen krass den Eindruck oder von nach den ersten Minuten, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, dass Freiburg jetzt super überrascht war davon, dass Union jetzt mit der Viererkette kommt. Ich fand halt auch spätestens nachdem zum Beispiel dann Irier mehr auch eingebunden war und seine Läufe da hatte, dann wird das auch ganz schnell eine de facto Fünfer teils Sechserkette bei Union. Also wenn Skarke und weiß gar nicht mehr, wer da links bei denen spielt, ja, wenn die quasi auf jeden Fall sich zurückdrängen lassen, dann gehen die auch sehr, sehr, sehr tief. Und dann macht das gar nicht so einen Riesenunterschied, fand ich. Also war jetzt nicht so, dass man den kompletten Flügel von Anfang an irgendwie zur Verfügung hatte, aber man hat schon offensichtlich dann versucht hinzuspielen. Aber das Ziel war halt jetzt auch nicht irgendwie 100-mal flanken, deswegen, weil wir Diskussionen schon hatten. Ich verstehe es, aber weil, also, wenn halt Makengo da spielt, ich fand es schon okay, dass Makengo die flach reinbringt, weil dann gehen sie halt nicht oben drüber. So. Also das ich verstehe, dass man eine schöne Flanke auf Matanovic will, da hätten auf jeden Fall ein paar mehr kommen können, aber also, dass man zum Beispiel im Spielaufbau das so nicht wählt, fand ich schon okay, weil Matanovic halt tatsächlich nicht, trotz seiner Größe, nicht der absolute König der Lüfte ist bei irgendwie Ball weiterleiten oder so, finde ich.
Ja, da habe ich auch nämlich ein bisschen neidisch geblickt auf die Unioner. Ilic wäre schon so der SC-Stürmer einfach. Ein Tor bei
der Wandstürmer, der das Tor nicht trifft, ist genau. Einfach so krass SC-Stürmer. Ja.
Ein Tor bei 6xG bisher, das wird natürlich nochmal eins obendrauf sitzen, aber absurd, wie der halt Bälle festmacht. Ja, also damit hat man schon, ich meine, das ist irgendwie auch der einzige Plan von Union gewesen, da hier zwei gegen zwei, Ansa und Ilic gegen Ginter und Ogbus. Also und was man denen ja schon von Weitem ansah, war, dass sie den Ball lang kloppen werden. Und ja, Ilic den verlängert. Oder wie Riera sagt.
Seine lustigste Szene auf jeden Fall bis jetzt.
Damit hätten wir die klassische Riera-Erwähnung in dieser Folge auch schon abgehakt. Das ist gut. So, Anfangsphase, Mischa. Also es gibt einen Fernschuss in der zweiten Minute von Köhn, den Atubolo sicher begraben kann. Dann gibt es so eine Flanke. Julian, ich weiß gar nicht, ob das vor euch war oder auf der anderen Seite. Diese Bogenlampe-Flanke, die dann noch gefährlich wird und Atubolo zur Sicherheit über die eigene Latte lenkt.
Ja, bei uns.
Genau. Ja, logisch, wenn es rechts ist. Anfangsphase, eigentlich ist ja Freiburg über das ganze Spiel hinweg, was man ja auch in den Statistiken ablesen kann, wenn man das möchte, bezüglich Ballbesitz und mehr Schüsse und 6 zu 2 Ecken und so weiter und so fort, Freiburg hat das Spiel gemacht, ist jetzt aber auch nicht total überraschend gegen Union Berlin.
Nee, überhaupt nicht. Aber sie haben das Spiel gemacht und sie haben es auch ganz gut gemacht und sie haben hintenrum, also ja, sie haben halt kaum irgendwie Konter oder sonst was zugelassen und ich finde eigentlich auch, zwar hat Ilic die Kopfballduelle gewonnen, aber dann haben es Ogbos und Ginte meistens im 2 gegen 2 halt verteidigt, was ziemlich mutig ist, finde ich. Also es zeigt ja auch, dass einige Spieler nach vorne geschoben haben. Und das dann aber halbwegs funktioniert hat. Was dann halt ein bisschen blöd ist, ist, dass obwohl man einen Spieler nach vorne schiebt, dass dann halt trotzdem nach vorne nicht so viel passiert. Könnte man sagen, in den ersten, also jetzt nicht in den ersten 5, sondern in den ersten 15, 20 Minuten war Irie am ehesten nochmal der Spieler, der so ein paar Dribblings gezogen hat. Das fand ich eigentlich ganz interessant und ich glaube, ja, das dann irgendwie haben sie es nicht mehr gemacht mit der Zeit, aber das war eigentlich, fand ich ganz gut.
Das mit Irie können wir direkt besprechen. Das war die Geschichte mit Treu, dass Treu quasi nicht die Linie draußen, die Breite gehalten hat, sondern sich eher ins Zentrum mit eingebunden hat und Irie halt quasi die Flanke überlassen hat, um dann von dort aus reinzuziehen. In der 15. Minute war dann so eine richtige Aktion von ihm, wo er dann das, was man so hofft, 1-2 Übersteiger nach innen reinziehen, Abschluss suchen. Wenn er da dann ab und zu mal noch den Pass sucht, den letzten, anstatt den Schuss, das, was Doan auch gut kann zum Beispiel, dann kann das, ich bin sehr optimistisch, dass das noch wird. Aber er ist jetzt noch kein Robben oder Olise oder so.
Was man auf jeden Fall, finde ich, sagen kann, ist, dass er zeigt so gewisse Anlagen, dass es cool sein kann, ihn zu bringen gegen tiefstehende Abwehrreihen. Also weil er dann doch eine relativ enge Ballführung hat und eigentlich im Passspiel auch gar nicht so unsauber ist. Die Flanken sind eher die, die er immer überballert, als würde er. Misha hat das, glaube ich, beim Renk-Spiel mal gesagt, Passtaste zu lange gedrückt. Bei Irie sieht es immer so aus wie Flankentaste zu lange gedrückt. Aber das ist dann auch das, wo es defensiv eigentlich ganz okay ist. Wo, wenn du gegen tiefen Block, dann ist eher Ballverlust okay und dann rennst du voll wieder drauf und dann musst du weniger in der Struktur denken. Und das war, also ich fand es jetzt eigentlich gar kein Problem. Ich fand es ein größeres Problem, dass man ihn irgendwann einfach gar nicht mehr gesucht hat.
Ja, das ist dann zweite Halbzeit vor allem. Ich habe so ein weirdes Take zu ihm, dass ich das Gefühl habe, oft sein erster Touch ist nicht so gut und dafür hat er einen sehr, sehr guten zweiten. Und ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ganz oft habe ich so das Gefühl, der Ball verspringt ihm und irgendwie behält er dann doch die Kontrolle und es sieht kurz wild aus und so. Das hat Mansambi teilweise auch schon gezeigt, aber da ist es dann irgendwie oft mehr, dass er sich selbst in so Situationen bringt und sich dann wild daraus manövrieren muss. Und ja, manchmal habe ich noch das Gefühl, dass Irie quasi mit dem ersten irgendwie noch nicht ganz das, wie schnell sind die Verteidiger da und so auf dem Schirm hat. Aber also ich hatte Spaß mit ihm. Ein paar Dribblings waren totaler Quatsch. Also die sind dann quasi 40 Meter gelaufen für 0 Meter Raumgewinn und keinen Winkel gefunden, um die Abwehr irgendwie zu verschieben und so. Das sind aber die Sachen, also da muss ja halt so ein Bollwerk wie Union halt oft mal sehen. Das muss man halt mal spielen und so, um dann vielleicht auch zu sehen, was du da noch besser machen kannst. Aber mir hat's, also ich fand's cool, ihn da zuzugucken und wenn da aus einer der Situationen ein bisschen mehr wird, dann reden wir nochmal ein bisschen anders draus.
Ja, ich finde, also das ist jetzt halt dieses typische Jugendspieler-Argument, dass mir macht es halt auch mehr Spaß, irgendwie ein paar nicht ganz geglückte Aktionen von Scherhand, Irie, Matanovic und so weiter zu sehen, die sich halt wirklich an diese Liga noch gewöhnen müssen, man ja auch diese Saison eigentlich ein bisschen als Übergangssaison irgendwie sehen kann. Für die drei auf jeden Fall. Da wenn die das halt machen, als wenn das jetzt Grifo Beste machen, ne? Dann.
Ja, es gab noch einen Abschluss von Eggestein halb rechts im Strafraum in der Anfangsphase. Hatte am Ende des Spiels auch nochmal so einen, dass er nicht mehr der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Welt wird. Wissen wir jetzt auch nach den letzten Jahren. Aber ja, da wünsche ich mir ab und zu noch ein bisschen mehr. Noch ein paar Prozent mehr.
Ja, vielleicht. Weil der in Bremen doch auch diese ganzen Tore immer gemacht hat mit so, also so krasse Vollspannschüsse oben rein, also mit einer wahnsinnigen Kraft. Und jetzt sind es immer eigentlich so sehr, ich weiß nicht, also schwächere und platziertere Schüsse. Weiß nicht, ob es mir gefällt, dass er diese Schusstechnik so umgestellt hat.
Das ist, weil er so viel passt, kann nicht mehr schießen. Naja. Ja, Highlight-technisch wird es jetzt schwierig. Ich kann natürlich von irgendwelchen Ecken erzählen, die Scherhand reinschlägt und einen Kopfball von Ginter, der dann nicht aber gefährlich ist. Und Union hat dann so Mitte, erste Halbzeit ein paar Schüsse, die drüber gehen, also Ansa, Burcu. Aber richtig zwingend war das von beiden Seiten nicht. Scherhan zieht einmal von links rein, was also quasi das, was Irigier von rechts gemacht hat, versucht dann aber zu schlänzen und ist auch eher ein Schüsschen, was bei rumkommt. Und der Schiri pfeift auch übrigens ohne Nachspielzeit im Vergleich zur zweiten Halbzeit die erste Halbzeit dann noch ab. Ich weiß nicht, habt ihr noch was zur ersten Halbzeit?
Vielleicht ist es dann doch einfach ein bisschen, ich finde, man muss das Spiel schon ein bisschen in der Abgrenzung zum Leverkusen-Spiel erzählen, weil Freiburg einfach so schlecht darin ist, Dynamik aufzubauen, leider. Das ist auch in dem Spiel so. Man hat sehr viel Kontrolle, man löst sehr viel über Positionsspiel. Und wenn sich die Räume nicht automatisch auftun, weil man dann über Positionsspiel irgendwie einen hochpressenden Gegner überspielen kann, wie gegen Leverkusen, dann findet man einfach keine offenen Räume, weil man eigentlich immer einen Kontakt zu viel hat, immer dann sehr, sehr klar in seinen Aufbaumustern ist. Es ist ein bisschen wie Frankfurt und der Riera, sorry, noch für die zweite Erwähnung, nur halt mit ein bisschen weniger krassen Einzelspielern, um dann da auch mal ein 1 gegen 1 aufzulösen. Das ist schon einfach ein Problem
gegen tiefstehende Gegner. Oder halt Frankfurt unter Topmüller. War ja auch ein bisschen die Kritik, oder?
Ja, erste Saison zumindest. Erste Saison, ja. Also es ist schon, das macht es einfach frustrierend. Also man hat jetzt auch, also ich kann für Sonntag nicht sagen, hey, man hat da irgendwie einen krass schlechten Spielplan gehabt oder krass schlecht irgendwie gescoutet, was Union einem anbietet oder vor allen Dingen liebe Grüße an Paddy, der uns das ja mitgegeben hat, dass es dann irgendwie danach von manchen hieß, der Einsatz vom SC hätte nicht gestimmt, das ist einfach ein absurder Take. Also da, man hat voll die Zweikämpfe angenommen, hat auch viele zweite Bälle gewonnen und sowas, aber es kommt einfach nicht zu dem letzten Punch dann im Übergangsspiel ins letzte Drittel und das ist gegen Union, sieht es dann immer noch mal ein bisschen frustrierender aus, weil gegen Union fast alle Gegner so aussehen. Aber es zieht sich halt schon durch. Es ist echt, es macht einfach manchmal nicht so spaßig. Oder ja, häufig nicht so spaßig.
Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen würde ich da kurz bei bleiben, weil ich glaube, das sind die, also das ist so ein allgemeines Schuster-Ding ja auch, dass wir, oder das stimmt eigentlich nicht, unter Streich war das jetzt ähnlich in den letzten Jahren. Auch einmal nochmal diese Kampfgeschichte. Ich meine, Freiburg hat am Donnerstag Europapokal gespielt und läuft am Sonntag dann 5 Kilometer mehr als Union, obwohl man halt 70% Ballbesitz hat. Das bedeutet auch, es ist nicht so, dass niemand einen Laufweg anbietet in Ballbesitz oder ja, und man sieht es ja auch, es gibt halt irgendwie oft so Bewegung. Und dann gibt es ja ganz, ganz vereinzelt auch diese krassen Kombinationen, ne? Also dieses Pass auf Matanovic, der legt ab und dann geht irgendwer steil. Und das sieht man aber irgendwie so einmal pro Spiel. Man sieht auch, dass manchmal diese Laufwege sind, aber ich finde auch, dass das halt ist ja eine ganz coole Sache, wenn die das einstudieren und wenn das vielleicht auch der Weg ist, wenn das aber halt nur einmal in 2 Spielen klappt oder so, dann ist es halt vielleicht nicht so das Beste. Gleichzeitig auch, dass die Innenverteidiger den Ball bekommen, gucken und dann bietet jemand einen Laufweg an oder nicht, auch für hinter die Kette. Das hat auch eine Zeit lang eigentlich am Anfang unter Schuster funktioniert, ist jetzt aber irgendwie auch gar nicht mehr da. Und ich glaube auch, also das ist ein bisschen ein Problem, aber es ist wohl auch echt nicht der Plan von Schuster, dass man jetzt durch schnelle Ballzirkulation hinten dann Dynamik ins Spiel bringt und dann irgendwas auslöst. Das ist eigentlich so Heidenheim-mäßig oder so, die machen das eigentlich ganz gut. Aber Schuster macht es irgendwie nicht so. Oder vielleicht sind es auch Ginter und Lienhardt, die halt immer, man braucht so Ruhe im Ballbesitzspiel und dann wird was ausgelöst. Und das ist aber oft so ein bisschen vorhersehbar.
Ich glaube, der Dennis von Borussia Explained hat das im Rasenfunk vor 2-3 Wochen gesagt, dass Schuster und Riera halt die beiden Trainer in der Liga sind, die am krassesten diesen Kontrollwahn haben, dass sie alles im Spiel kontrollieren wollen. Und das ist halt, also viele moderne Trainer sind da eher ein bisschen mehr free-flowing unterwegs und das ist halt, ja.
Ich versuche das auch in der Kreisliga, es geht aber konsequent schief. Also
welcher von beiden wegen jetzt?
Ja, ich würde gerne kontrollierter spielen, aber ist halt blöd, wenn der dritte Pass dann hintenrum ein Fehlpass ist, weil dann ist das mit der Kontrolle auch nichts mehr.
Ich würde vielleicht noch positiv dann aber einwerfen, dass durch diese Kontrolle halt das ein Union-Spiel war, wo Union ohne Chance da rausgeht. Und ja, die haben jetzt nie Expected Goals Feuerwerke abgefeuert. Und das ist natürlich jetzt eh ganz anderer Fußball nochmal als vor 3-4 Jahren. Oder nicht ganz anders, aber doch ein bisschen anderer. Aber Freiburg sah auch schon sehr viel schlechter aus gegen Teams, die diesen Ansatz von Longball und dann Nachrücken gewählt haben. Und Zumindest dann der Vorteil ist, dass daraus dann wirklich das ganze Spiel eigentlich keine hochrelevante Chance passiert. Selbst das Tor ist jetzt nichts, was fallen muss, würde ich mal behaupten, von der Schussposition. Und dass das am Schluss dann trotzdem nicht reicht, weil man eigentlich halt, also ich habe es als 60-40 Spiel bezeichnet, ich glaube, vielleicht kann man ein bisschen mehr Prozente geben oder so, aber man hat es halt eher knapp gehalten und so, auch schon in der ersten Halbzeit war es, würde ich sagen, noch ausgeglichener. Das ist dann nicht toll, weil du gegen solche Gegner dann halt ab und zu sowas kassierst, aber es ist zumindest so, dass dass man auch nicht auf den offensichtlichen Trick reinfällt, den der Gegner möchte, und das ist dann eben der Vorteil an dieser Kontrolle.
Ja, aber kann man dann sagen, dass halt Freiburg so eine Art Stabilitätsteam ist? Also, weil man ist ja jetzt kein Pressing- und Umschaltteam. Pressing vielleicht, aber Umschalt eben nein. Man ist jetzt auch kein Ballbesitzteam, das alle Leute, das alle Gegner über Ballbesitz kontrolliert. Auch nicht die, also ehrlicherweise auch gar nicht die, die schlechter sind als man selber. Ich meine, ich glaube, im Ballbesitz-Ranking müsste man eher so im Mittelfeld stehen. Ja, und also eigentlich, ich finde es halt so ganz schwierig, jemand Außenstehenden dann so zu erklären, was ist Freiburg eigentlich für ein Team? Also es hat, also ich kann die einzelnen Sachen benennen, ne? Also intensiv im Pressing, dort auch gut und teilweise hoch und mutig. Im Ballbesitz kontrolliert, bisschen langsam, mit manchen so einzelnen geilen Aktionen, aber vielleicht nicht unbedingt im besten Plan. Kaum Umschaltspiel. Also, aber wenn der Gegner hochpresst, kann man sich rauskombinieren, geile Tore schießen. So, ich finde es echt schwer auf den Punkt zu bringen eigentlich.
Ich finde, man merkt es halt ein klein wenig, auch im allgemeinen Vibe, finde ich, rund um den SC. Also gestern Morgen war Vorverkauf Bayern-Karten und ich glaube, es ging noch nie so lange, dass Tickets für Bayern München, bis die ausverkauft waren. Es ging echt richtig lange gestern. Wir hatten ein paar nicht ausverkaufte Heimspiele. Das ist, natürlich ist es auch Gewöhnungseffekt an die Erfolge, aber es ist, glaube ich, schon auch ein bisschen das, für die Preise bei der aktuellen Marktlage in ganz vielen Sachen ist halt echt die Frage, gehst du da mit deiner Familie ins Fußball, ins Stadion bei dem Fußball, der teilweise angeboten wird? Ja.
Ja, also, aber das ist die Falle, in der halt alle irgendwie drinstecken, die jahrelang ganz gut mit Defensivfußball, Pressing-Kram erfolgreich waren, irgendwann dann halt sich da Richtung Tabellenmittelfeld oder obere Tabellenhälfte orientieren und dann irgendwann so erwartet wird, hey, jetzt müsst ihr auch irgendwie geilen Ballbesitz und Kombinationsfußball spielen. Und das schafft dann halt irgendwie eigentlich niemand. Also vielleicht Dortmund, keine Ahnung. Aktuell halt Stuttgart. Aber das ist halt schon eine krasse Ausnahme, dass jetzt Stuttgart mit Hoeneß das irgendwie etablieren konnte.
Ja, eine Möglichkeit, so ein Spiel zu ziehen, wären dann natürlich Standards. Jetzt hat man Beste und Grifo auf der Bank gehabt. Scherhand hat die Ecken übernommen. Es gab eine Ecke in der ersten Halbzeit, wo Irie am langen Pfosten rankommt und sein Schuss geblockt wird. Aber ich hatte jetzt bei den Standards generell in diesem Spiel nicht das Gefühl, oh nice, da wird jetzt bald einer reinfliegen oder wir strahlen da so eine krasse Gefahr aus, wie man das vom SC auch schon kannte. Genau, eigentlich ja Grifo, Günther, Beste, sind ja alle auf der Bank gewesen. So, zweite Halbzeit ist eigentlich im Prinzip ähnlich wie die erste, ne? Also ich weiß gar nicht, so groß unterscheiden tut sich das gar nicht am Anfang der zweiten Halbzeit. Es geht einfach munter so weiter. Freiburg versucht das Spiel zu machen, Union nicht. Gab einen Freistoß von Scherhand, habe ich gerade schon erwähnt, der ging drüber. Und in der 60. Minute, es gab noch einen Schuss von Treu im Nachschuss in der Folge nach einer Ecke. Und dann kann man, glaube ich, über die Wechsel reden, weil Yuito dann für Höhler kommt in der 60. und auf Unioner Seite unter anderem Jeong eingewechselt wird.
Ja, vielleicht ganz kurz zu Höhler. Oder willst du, Julian? Der ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Also er hat so 2-3 Fouls gezogen, aber ich fand krass unsichtbar.
Was halt dann auch ein bisschen die Frage ist, also war das jetzt falsch angespielt oder war es halt so Tag und dann wirst du deswegen auch nicht mehr so viel angespielt. Ich tatsächlich aber sagen, ich fand es ein bisschen besser vom SC in der Phase. Das hat jetzt nicht viel mehr Chancen kreiert, aber ich fand schon, Union steht noch tiefer, ist noch mehr eingeschnürt. wir haben es ein bisschen auch diskutiert. Die Frage ist jetzt, lobt man dafür, dass man die ersten 70 Meter gut zurücklegt und dann frustriert dann über die nächsten 30 oder legt man die ersten 70 Meter halt auch zurück, weil Union überhaupt nicht vorher irgendwas machen möchte? Die gehen ja wirklich erst nach der Mittellinie überhaupt zum ersten Mal auf den Ball und so. Eggestein wirkte teils überrascht immer noch, dass er den Ball immer noch führen soll und kann. Also das kommt dann auch dazu. Aber trotzdem fand ich, da waren dann die Situationen, wo ich dann dachte, okay, jetzt muss der Ball halt auch einmal richtig springen. Dann hast du selbst mit so einem mäßigen Offensivspiel eigentlich genug Situationen, wo der Ball einmal richtig hopst und dann schießt mal jemanden, wird nicht 10-mal geblockt oder so. Ist dann halt nicht passiert. Das ist, kann man trotzdem sagen, das ist zu wenig und da müssen mehr Lösungen her. Aber ich fand es schon in Ordnung. Ich fand dann auch gut, dass man mit Yuito da eigentlich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Druck machen kann. Es gibt so, Scherhan verspringt der einmal ganz blöd in der Phase und so. Was mich in der Phase so krass genervt hat, ist, dass man da mit dem Wechsel, da geht jemand vom Trainerteam, nicht genau gesehen, wer zu Irie und sagt ihm irgendwas und danach steht Irie konsequent an der Außenlinie und also wirklich teilweise einen Meter entfernt quasi und soll offensichtlich da die Breite herstellen. Und Union reagiert da gar nicht drauf und rückt halt immer wieder auf die quasi eigene rechte Seite, also Freiburger linke Angriffsseite. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und man bestraft das genau nullmal. Also der Ball kommt da einfach nicht mehr rüber, bis Irie 20 Minuten später oder Viertelstunde später ausgewechselt wird. Einmal, glaube ich, ein bisschen zufällig dann nach einem Abpraller oder so. Aber also was auch immer da die Idee war, dann da war es dann wirklich so, okay, das Trainerteam möchte eine Sache und die Spieler auf dem Feld sehen, aber diese Option quasi nicht. Und das hat mich dann schon geärgert, auch weil man in der Phase halt immer wieder über Scherhan das probiert hat, der das, Patrick hat vorhin gesagt, ersten Halbzeit ganz gut gemacht hat, immer wieder. Aber da waren dann, da geht es dann viermal durch die Wand. Das liegt auch daran, dass Union da halt mit allem steht. So, ist ja auch klar, dafür sind sie auch bekannt. Und dass man da dann wirklich nicht mal die Idee hatte zu sagen, okay, dann halt von der Mitte dann mal raus und das Spiel durch die Mitte, was man so oft probiert hat, nutzen, um dann außen quasi den hergestellten Platz dann auch zu nutzen, das hat halt gar nicht geklappt. Und das war die Phase, wo ich dann doch richtig frustriert war davon.
Verständlich. Ja, es gab ein Abschluss von Union, wenn er den besser trifft, denn mit dem ersten Touch, der gerade eingewechselte Kral kommt zum Abschluss im 16er, legt ihn gut vorbei am Verteidiger und Atu kann den aber halten. Und ansonsten, also Treu flankt auf Matanovic, der lag kurz am Boden, weil die dann nach dem Kopfball zusammengestoßen sind mit der Narbe, hat man auch dann gesehen. Mal schauen, ich würde Matanovic jetzt nicht so einschätzen, dass er sich davon aufhalten lässt, am Donnerstag zu spielen.
Naja, kommt halt drauf an. Wenn es Gehirnerschütterungen gab, dann hat er wahrscheinlich keine große Wahl, ne? Aber das stimmt. Ich glaube, es sah mir dann doch eher nach Platzwunde aus, was sehr dramatisch aussieht und erschreckt, aber eigentlich nichts Dramatisches ist, ne?
Ich schwöre, ich mache es zum letzten Mal, aber Kader, wenn dieser Kopfball minimal anders ausgeht, hat der SC Freiburg null Stürmer. Höhler ist ausgewechselt und dann können Leute mir wieder erzählen, ja, dann kann Irie ja nach da vorne. Das ist exakt nullmal passiert. Es gibt dafür keinerlei Anzeichen, dass das irgendwie ein Plan ist. Ansonsten bleibt dann halt wirklich Matze Ginter und so funny das ist und so nett das nochmal ist in den letzten Minuten, das ist keine Option für ein 90-Minuten-Spiel und schon gar nicht, auch nicht für eine halbe Stunde oder so, dass man sagt, ah ja, der macht das ja genauso gut, weil das ist nun mal nicht seine Standardposition, da muss er schon eine Menge andere Sachen noch machen, die halt nicht mehr klappen.
Ich würde auch vor allen Dingen sagen, Ginter als Stürmer funktioniert so gut, weil das Chaos stiftet darin, wen die Abwehrspieler aufnehmen sollen. Das funktioniert halt nicht, wenn der statischer Neuner ist. Das ist
Julian, für uns im Cut, Minute 34, ich schwöre, ich sag's zum letzten Mal, können wir uns rausschneiden und immer wieder dann einblenden. Ja, Beste und Grifo kamen in der 77. Minute. Ich fand es relativ spät tatsächlich. Ich hätte es mir, glaube ich, ein bisschen früher gewünscht. Und so jetzt den krassen, großen, riesen Impact hatten die beiden dann. Es ist fast eine halbe Stunde, wenn man die Nachspielzeit mitzählt, im korrekten Maße. Aber hatten sie jetzt tatsächlich auch nicht. Oder wie habt ihr das gesehen?
Nö, habe ich mir irgendwie auch nicht so ganz erwartet. Es ist ja auch, also Scherhan und Irie sind schon die geileren Einwechselspieler als Grifo und Beste, ne? Weil Grifo und Beste stehen halt tendenziell mehr für Struktur und defensiv saubere Arbeit und sowas und Scherhan und Irie dann eher für diejenigen, die dann eine etwas müde gespielte Abwehr nochmal ein bisschen durcheinander wirbeln können. Gleichzeitig, genau, wenn man halt rotiert, dann muss man das auch irgendwie mal umdrehen. dann dachte ich auch, mal gucken, was noch passiert. Und meine Hoffnung waren dann halt doch Standards, dass das ein bisschen besser kommt. Aber wann war eigentlich das letzte Eckentor?
Patrick. Ein keine Ahnung.
Es wird immer noch gesagt,
dass... Den Einwurf von Treu gegen Gladbach, wo dann Ginter trifft. Aber, ja. Was mich ein bisschen gewundert hat, der Take ist dann schlecht, weil später die Einwechslung halt mit dem 0-1 zusammenhängt. Aber ich dachte halt, wenn du Grifo Beste bringst, dass du dann auch Günther für Makengo bringst, der es voll okay gemacht hat. Aber wenn du da den Offensivpunch noch haben möchtest über links, dann finde ich gerade von der Bank ist es auch eine Wirkung, wenn du dann Grifo und Günther zusammenbringst.
Ja, gab eine nennenswerte Grifo-Aktion, das war dieser flache, lange Pass durch mehrere Ketten auf Matanovic, der dann gut den Körper reinstellt und noch zum Abschluss kommt. Aber auch dann der Abschluss leider flach auf den Keeper, sodass Raab den halten konnte.
Ey, tatsächlich, das ist der Matanovic, selbst der noch kommen muss, ne? Der ist so oft cool in diesen Situationen und kriegt da nicht so richtig Druck drauf, so wie auch dann in Renk die allerletzte Aktion so, wo, wenn er da noch so ein bisschen mehr Wumms hinter seine Abschlüsse kriegt, wo er sich immer wieder gut positioniert, dann ist das halt ein 15-Tore-Stürmer.
Ich dachte ja eigentlich auch, dass er das ist, dass genau die Situationen die sind, die er kann, im Gegensatz zu anderen Stürmern. Ja, deswegen hat es mich auch da gewundert. Ich dachte auch, mach ihn halt einfach rein.
Ja, Arthur rettet einmal gut vor Ilic. Dann kommt das besagte Eggestein-Schüsschen Nummer 2 in der 90. Minute. Und jetzt reden wir über das Tor des Spiels. Langer Ball auf Jeong. Ogbus steht sehr tief und hebt das Abseits übrigens auf, mittig. Hm. Sonst wäre Jeong klar im Abseits gewesen. Ja, und dann ist Günni nicht so griffig ein paar Minuten nach seiner Einwechslung und lässt Jeong da reinziehen. Und ausgerechnet, Jeong trifft. Ich bin mir nicht sicher, ob Atu mit einem Block rechnet, weil der SC bekannt ist, dass solche Schüsse oft geblockt werden. Weil so ganz unhaltbar an den Pfosten ist er nicht gegangen, sondern eher so hinten in die Tasche. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Tasche kennt, aber das Seitennetz. Und ja, frustrierend halt.
Ja, ich würde kurz auf die Atubolo-Geschichte nämlich auch eingehen. Also ich habe noch den Torhüter-Podcast letzte Woche angehört. Die haben bei bei zwei Gegentoren von Leverkusen halt auch schon gesagt, nicht ganz optimal. Also nicht, dass man den halten muss. Und ich würde das dieses Mal auch wieder nicht sagen, dass man den halten muss. Aber so ganz dynamisch und so wirkt er nicht dort.
Das mitten in der Luft, als der Ball kommt, ne? Also diese Sprünge sind ja normal bei Torhütern, machen ja viele. Aber genau als der Schuss kommt, ist er oben. Und das heißt dann, bis er aufkommt und vielleicht sieht er ihn dann auch nicht richtig und so. Der ist schon auch gut in die Ecke und alles, aber ich fand jetzt auch nicht völlig unhaltbar, ist aber nicht das, wo es was schief geht in der Abwehr vorher. Ich fand das mit dem
Kopf schon in England.
Ich fand das mit Ogbus zu tief und deswegen schon ein bisschen nervig, weil das halt mit sehr vielen Spielern jetzt schon war, diese Saison, dass einer irgendwie 3 Meter tiefer steht. Kübler hat das 4-mal gemacht irgendwie in den Monaten, bevor er sich verletzt hat und so. Das ist so ein bisschen nervig, weil das ist halt was dann tatsächlich unnötig Angriffe einleitet. Und naja, keine Ahnung. Also Günther macht's schon schlecht, ne?
Ja, schon. Ich will doch nochmal einmal zurück zu Atubolo. Ich glaube, ich will den ja jetzt auch irgendwie nicht sagen, dass das ein schlechter Torhüter ist oder so. Ich habe nur manchmal das Gefühl, weil man schon, also man projiziert manchmal, glaube ich, halt die Qualität, also sein Potenzial so ein bisschen ins Jetzt, gerade weil halt auch diese dritte, also geht der mit zur WM-Ding irgendwie da immer mit reinkommt und so. Der hat schon noch irgendwie so ein bisschen seine Schwächen, ne? Und es wäre jetzt auch, wenn der jetzt geht, dann wäre das voll schade, dass man von diesem Potenzial nichts mehr bekommt. Aber es wäre jetzt keine krasse Schwächung, wenn ein anderer durchschnittlicher Torhüter bei Freiburg im Kasten steht.
Das wollen alle nicht hören. Ja. Oder das will keiner hören.
Ich glaube, dass der Arthur-Abgang macht mir mehr Sorgen in Bezug auf Spieler, die eine gewisse Anspruchshaltung ausstrahlen. So ein bisschen wie Flecken Schlotterbeck in dieser Pokalsaison. Ich finde, Arthur strahlt das auch aus. Und ich finde, im Kader hat man nicht mehr so viele.
Ginter halt.
Ja. Treu.
Ja.
Nee, weiß gar nicht, ob es für treu. Aber ein bisschen schon, ne?
Dafür müsst ihr das Podcast-Interview hören. Ja. So, Aufreger des Spiels kam aber noch, Julian. Ich denke, es wurde ordentlich getobt.
Ich zerre schon an der Leine die ganze Zeit.
Ja, ich lass dich los.
Ja, genau. Also im Stadion fand ich es halt natürlich super klar. Ist ja eh klar. Aber keine Ahnung, also die Situation war ja wirklich einfach hoher Ball in Strafraum und Ogbus macht es richtig gut erstmal. Also vom Laufweg und alles, kompromisslos hochgehend. Und dann wäre das, also dann hast du einen Mansambi-Chip-Ball, Ogbus macht das Tor oder der Ball kommt irgendwie noch zu Matanovic da unten, auch fein, und dann noch schlägt er ihn rein und dann kannst du mit diesem Punkt voll leben. Stattdessen fliegt halt Raab da raus in seinem ersten Spiel ever, trifft auf jeden Fall nicht zuerst den Ball, das ist unstrittig, also das würde auch, glaube ich, keiner behaupten. Und dann ist es so ein, Ogbus geht, also trifft auf jeden Fall den Ball, und potenziell berührt ihn Raab noch leicht. Ich glaube, dass er ihn da noch leicht berührt. Und danach trifft er auf jeden Fall Ogbus an Kopf und vermutlich danach Schulter. Weil er bricht sich danach die Hand offensichtlich. Er ist jetzt auch raus den Rest der Saison. Also das ist
so geil.
Und spricht dann, auch übrigens für Ogbus Muskelmasse, ne? Ja,
sehr. Aber dann denke ich mir halt so, also doch, ne, ist hart im Debüt. Der macht dann gleich noch den Traumsave. Ist eine crazy Geschichte, gute Besserung und alles. Aber dann erzählen einem Leute, unter anderem mal Kommentatoren und sowas, ja, der trifft den gar nicht richtig oder so. Er bricht sich die Hand an ihm. Also das ist doch nicht, er bricht sich ja nicht die Hand am Ball. Also das ist ein Torwart. Und dann ist es für mich halt diese alte Diskussion, die man schon oft geführt hat, warum da ist sowas bei einem Torhüter okay und bei anderen nicht. Und mein grundsätzliches Take ist, ich verstehe, dass Torhüter ein bisschen mehr Spielraum haben müssen, weil das ist ein weirder Job. Du springst da im Strafraum hin und her. Wenn du alles abpfeifen würdest, was du beim Feldspiel abpfeifst, dann hast du jedes Mal Elfmeter. Das geht nicht. Und man sieht gerade eben dadurch, dass man den 5-Meter-Raum abgeschafft hat als Schutzraum, haben Teams das irgendwann so ausgenutzt, dass sie einfach mit 5 Spielern den Torwart zustellen und das Torwartspiel unmöglich machen, gerade in England und so. Das ist auch Quatsch. Aber wenn du jemanden ins Gesicht boxst, dann ist mir egal, ob da vorher minimal Ball dabei sein könnte. Das ist doch völlig unerheblich. Das ist auch völlig unerheblich, ob du den Ball leicht berührst, wenn du danach auf Kniehöhe jemanden durchtrittst. So, das ist halt ein Foul, das ist eine rote Karte. Und bei ihm muss es ja dann nicht mal, bei mir ist es auch nur gelb, ist mir auch egal, das ist ein Elfer. Also muss ein Foul sein. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du das minimale Ballberühren irgendwie rechtfertigt, dass du ihn danach ohne den Ball irgendwie groß gespielt, sondern primär jemanden ins Gesicht boxt. Also das fand ich elfmeterwürdig. Ich verstehe, warum das quasi kontrovers ist mit VAR und alles. Ist das jetzt klar genug und so? Aber für mich am Schluss, wenn sich jemand die Hand bricht, dabei jemanden zu schlagen, dann ist das halt ein Foul.
Das wussten sie natürlich noch, obwohl eigentlich doch.
Er kann
eigentlich nicht weiterspielen. Ne? Man bekommt ja auch schon die Diskussion mit Baumgart mit. Und
da muss jemand ins Tor eigentlich, ne? Ich glaube, Kedira oder so soll ins Tor.
Oder Tom, der ist groß. Also die haben natürlich auch überhaupt keinen Plan, was sie da machen. Und ich meine, ich war bei Ginter letztens ja schon tendenziell pro Freistoß, pro Strafstoß. Die Szene, ich check's auch nicht. Also, gab's vom DFB eine Erklärung, warum, also wie man jemanden ausnocken darf und das nichts ist?
Habe ich nicht geschaut.
Nichts gesehen.
Also für mich ist es auch klar, überraschenderweise. Ich finde auch, die Verletzung reicht auch als Indiz in dem Moment, dass er ihn so getroffen hat. Also, und ja, hätte sich, glaube ich, kein einziger Unioner beschwert, wäre der Elfer gepfiffen worden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also da steht Baumgart, der hätte sich beschwert.
Ja, aber gut.
aber zu Unrecht. Ja,
genau.
Aber habt ihr eigentlich was von Freiburger Seite so gehört? Wurde sich da eigentlich krass darüber aufgeregt?
Ich glaube, und das würde ich dem SC sogar, also der aktuellen Mannschaft positiv auslegen, die waren alle ziemlich genervt von sich selbst. Also das ist so, dass sie selber so Probleme damit hatten, konstant Chancen zu erarbeiten, dass sie sich, glaube ich, daran nicht aufhängen wollten. Finde ich auch eigentlich ein okayes Vorgehen.
Also ich... Total. Ich finde es auch nervig, wenn man die ganze Zeit auf den Schiedsrichter geht. Aber ich finde es fast, also ich finde es halt ein bisschen krass, dass man.
Kein Uli Hoeneß beim SC Freiburg.
Also, oder ich denke dann irgendwie auch fast ein bisschen, ey, ihr habt am Donnerstag Europa League gespielt. Ihr müsst gegen so einen tiefen Mauergegner irgendwie spielen. Ihr schießt 19 Mal aufs Tor. Okay, jetzt keine ganz krassen Dinge, aber da waren schon ein paar dabei. Ihr bekommt einen Elfmeter abgepfiffen. Ich fand das eigentlich jetzt tendenziell sogar ein Spiel, wo man sich hätte hinstellen können und sagen können, ist doch alles ein bisschen doof gelaufen. Also wir müssen ja eigentlich mit 1 bis 3 Punkten rausgehen und haben es verloren. dass das jetzt irgendwie ein Spiel ist, wo die sich alle hinstellen und sagen, so geht's nicht weiter, checke ich eigentlich nicht so richtig.
Ja, ich glaube, es ist gut. Wie in der Fanwahrnehmung, ne? Es ist eher was, was sich gerade halt so ein bisschen aufstaut. Das ist halt einfach.
Ja. Man hat halt auch einen Anspruch, diese Spiele zu gewinnen und dann macht man es halt nicht. Und das war halt auch das eine, was einen bisher ausgezeichnet hat, ne? Genau diese Spiele holen.
Also das Ginter-Rischmüller-Interview war schon sehr aussagekräftig, weil der war sehr kurz angebunden und war schon sehr, ja, das ist jetzt nicht das erste Spiel, wo uns vorne die Kreativität und die Chancen fehlen und dass wir keine Buden machen und so. Und also ich als Kreisliga-Trainer bekomme da immer Stress, wenn die hinten sagen, die vorne machen die Buden nicht und dann entstehen so Grüppchen, dass die es nicht hinbekommen und so. Aber ja, der war schon sichtlich oder hörbar angepisst.
Ich würde vielleicht für den Rest des Spiels noch ganz kurz sagen, erstmal Beste hat danach halt noch eine Chance, die eigentlich richtig geil macht, dieser Schlenzer da aufs Eck. Und wäre ich Unioner, hätte ich Raab da auch unfassbar gefeiert. Das natürlich hat das immens Aura, wenn du da offensichtlich verletzt bist und dann in deinem Debüt und den nochmal aus dem Winkel fischst mit der verletzten Hand. Das ist schon ziemlich krass.
Haben sie auch.
Ja, ich sag nur, also dass dann einige Fans sich aufgeregt haben, darüber fand ich dann Quatsch. Ich habe es im Stadion natürlich auch, weil ich nicht gecheckt habe, dass der tatsächlich verletzt ist. Ich dachte, dadurch, dass er weiterspielt, war das so ein bisschen, hier, gib mir keinen Elfer, ich habe mir wehgetan oder so. War es offensichtlich nicht, hat man ja gesehen dann. Und ich fand krass, dass es 15 Minuten Nachspielzeit gab, oder 13 oder so. Die wurden im Stadion ja nochmal angezeigt, habe ich so auch noch nicht gesehen. Dass er quasi sagt, so sind nochmal 5 Minuten. Das fand ich auch gut von Jablonski, wenn ich mich sonst aufgeregt habe. Und dass die Unioner dann direkt vor der Kurve ihn erstmal beglückwünscht haben, dann da auch noch gejubelt haben und so. Khedira geht dann direkt hin und zieht die weg. Das fand ich auch der Veteran Move und korrekt von Khedira auf jeden Fall, dass da nicht irgendwie dumm eskalieren zu lassen und so. Dass da die 19-, 20-Jährigen das ein bisschen dümmer machen, ist vielleicht irgendwie klar.
Als die 5 angezeigt wurde, dachte ich, dass Anthony Jung eingewechselt wird. Anstatt, dass es nochmal 5 Minuten gibt, fand ich sehr witzig. Aber Props.
Das wär echt hart, wenn ja. Bei 0-1 Rückstand Jung einwechselt, dann ja. Würde ich den doch, ja.
Genau, aber ein cooler Move, das nochmal anzuzeigen. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Ja, bittere Niederlage. Ich frage euch ziemlich schnell nach dem Spieler des Spiels jetzt, weil wir dann ganz kurz durch die anderen Themen rushen, um dann Richtung Yank und Saisonfinale kommen.
Ey, notfalls Alex, Julian, wenn ihr arbeiten gehen müsst, dann machen Micha und ich das sonst fertig.
Wir nehmen nicht während der Arbeitszeit auf, daher geht das gar nicht.
Ach, exakt. Gut. Darf ich anfangen? Maxi Eggestein. Richtig gutes Spiel gemacht, finde ich. Du hast vorhin mal erwähnt, dass man hinten zu zweit abgesichert hat. Man ist gar nicht so häufig in diese Zweierabsicherung gekommen, weil er davor relativ viel abgefangen hat. Dazu immer wieder Balltreiber im Übergang und so. Nicht alles perfekt, aber auch zweimal ganz gut in Abschlusssituationen gekommen, auch wenn die sicherlich gefährlicher kommen könnten. Aber ich finde, man hat schon sehr, sehr gemerkt, was da auch am Donnerstag gefehlt hat.
Damit kann ich zustimmen. Ja. Ich fand Eggestein auch ziemlich gut, also gerade im Vergleich zu dem. Und das auch nochmal, ich meine, das war jetzt ein deutlich besseres Spiel als das gegen Renk. Ne? Also da, man merkt, also da muss man sich immer wieder vor Augen führen, dort hat man halt auch so krass viel zugelassen und das hat man gegen Union halt nicht und man konnte dieses Spiel irgendwie kontrollieren, lag auch an Union, aber man hat sogar ja mehr Chancen erspielt als gegen Renk. Deswegen, ich hoffe eigentlich, dass man das so noch ein bisschen eine Steigerung und dann müsste es eigentlich reichen am Donnerstag. Anyway, Mansambi würde ich dann noch nehmen, weil ich halt finde, der ist tief, der macht irgendwie nicht die ganz krassen Dinger. Aber ich meine, eigentlich hat er einen Elber rausgeholt auch mit seiner Flanke und dann auch so insgesamt halt einfach
sehr, sehr wichtig. Frühe gelbe Karte gegen Köln gezogen zum Beispiel. Ja.
Das mit dem hinfallen lassen finde ich immer noch ein bisschen komisch. Ah, gut, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Also Mansambi nehme ich.
Gut, dann muss ich es nicht machen. Dann nehme ich auch Eggestein, war auch den wichtigsten Spieler.
Gut, die Community und Party haben auch Eggestein gesagt und dann nehme ich einfach noch Ginter, damit er auch hier noch erwähnt wird in der Runde, weil er der Fels in der Brandung da hinten ist. Da wiederhole ich mich ja auch. Und weil ich es geil finde, dass er so pissig ist. Ich hoffe, der macht die rund und Donnerstag sieht's anders aus. Yes. So, Bundesliga, ganz schnell. Gibt es irgendwas, was ihr loswerden wollt?
Ich habe mich von Platz 7 verabschiedet. Ich finde Frankfurt nicht besonders gut, aber sie haben genug gute Spieler, dass die noch genug ziehen werden, glaube ich. Ich glaube, die werden nicht komplett einbrechen und Freiburg wird nicht mehr Punkte holen als Frankfurt, glaube ich.
Ich sehe es nicht ganz unähnlich für uns, aber ich würde bei Frankfurt schon echt nochmal warten. Jetzt, die spielen jetzt gegen Urs Fischer, dann Köln-Wolfsburg, das sieht dann schon wieder einfach aus und so, aber die haben, glaube ich, ein relativ einfaches Restprogramm, das spricht für sie, aber die sind echt, echt noch nicht gut. Also das Heidenheim-Spiel war Katastrophe. Bisschen kann man schon noch schielen, würde ich zumindest sagen.
Ja, Bayern holt zu 9 ein Unentschieden gegen Leverkusen noch.
So krass. Und wurde verarscht eigentlich, ne, mit dieser Handsituation von Kane.
Hey, ich möchte nochmal sagen, wie dumm diese Regel ist. Wir hatten es schon ein paar Mal hier an dieser Stelle, es ist einfach so dumm. Diese Hand bei Torerzielung.
Ach, das war Hand bei Torerzielung? Nee, oder? Ich dachte, die hätten einfach normal Hand gepfiffen, weil er hat es sich nochmal angeguckt. Und ich glaube, wenn es unmittelbar vor der Torerzielung ist, dann muss gar nicht mehr angeguckt werden.
Ich weiß nicht. Ich dachte, das wäre das Thema gewesen. Ist egal.
Also bei Tar war es, dass er vorher mit der Hand dran war, wegen Tor. Und bei beim Kane-Tor auch wohl. Also da war es, ob das jetzt zählt oder nicht, aber da ging es, glaube ich, auch darum, dass der Befreiungsschlag genau von Blaswig da irgendwie am Arm ist oder so.
Ja. Aber dann holt er noch Diers.
Ich finde auch, dann ist es nicht unmittelbar.
Also das ist nicht unmittelbar, also komische ja, okay, Form. Nee, jetzt,
dann wahrscheinlich doch nicht. Dann
mit meinem Philosophiestudium.
Ja, ist egal.
Würde ich da die Unmittelbarkeit nochmal in Frage stellen.
Also ich fand es tatsächlich einfach sehr lustig. Man sieht es so selten, dass Top-Teams so richtig die Nerven verlieren, aber die haben einfach kollektiv die Nerven verloren in Richtung Dankert. Und das fand ich so lustig, dass mir die Entscheidungen fast egal waren.
Ja, das stimmt. Ja. Finde ich auch gut.
Ja, über ein 1:1 von Hoffenheim-Wolfsburg braucht man nicht reden, über ein 1:1 von Hamburg und Köln braucht man, glaube ich, auch nicht reden, außer dass Vieira ein geiler Zocker ist, kann man hier mal kurz erwähnen.
Köln nur noch ein Punkt vor Platz 16, ne?
Köln muss aufpassen. Die spielen jetzt, glaube ich, Derby gegen Gladbach und wenn die verlieren, wird es, glaube ich, eng um den Herrn Kwasniok.
Noch nie so sehr Gladbach die Daumen gedrückt.
Genau, Bremen verliert gegen Urs Fischer, den hast du gerade erwähnt, Julian, mit Mainz 05. Und das Lieblingsspiel unserer Hörer und Hörerinnen, Stuttgart gegen Leipzig, ging 1:0 für Stuttgart aus, was ein ziemlich wichtiger Sieg für die war, weil sie jetzt 3 Punkte vor Leipzig sind.
Ja, hoffentlich, also eigentlich drückt St. Pauli stark die Daumen.
Ich auch.
Aber nächste Woche.
Nicht. Safe 3 Punkte zu Hause gegen Freiburg. Ne?
Tatsächlich.
Nächste Woche Wolfsburg gegen Bremen und Köln gegen Gladbach. Samstagmittag 15:30
Uhr. Ist mir alles scheißegal, wenn wir gegen Genk weiterkommen. Ist alles Fokus auf Pokale.
Kommen wir denn gegen Genk weiter? Ah nee, oder ganz willst kurz, du noch die anderen?
Ich rate kurz durch. Die SC-Frauen haben 2:1 gegen Nürnberg gewonnen nach einem Doppelpack von Oyukwu. Alles, was ihr dazu...
Oshuku, ja.
Alles, was ihr dazu mehr erfahren wollt, könnt ihr in der Frauenfolge anhören, die das Team rund um Julian aufnehmen wird.
Schnell, bald.
Wird bald publiziert. Die zweite Mannschaft hat 1:3 gegen die Stuttgarter Kickers verloren. Das Tor für den SC hat Wieglöf erzielt. Man ist jetzt auf dem 13. Platz. Ich habe es nicht ganz gerafft, aber ich glaube, man ist jetzt irgendwie ein Punkt vom Relegationsplatz, je nachdem, wie das in den Ligen drunter und so weiter. Patrick ist da der Experte.
Wahrscheinlich wird nur 15 und drunter absteigen, weil in der dritten Liga geht Ulm runter und Saarbrücken könnte noch, aber eigentlich hat Saarbrücken jetzt schon so viel Abstand auf die Abstiegsränge, dass es... Man ist aber einfach trotzdem schlecht. Also man ist strukturell so schlecht defensiv und für mich ist tatsächlich das Hauptthema jetzt auch noch in der Rückrunde, wie gut Ogbus oben ist und wie schlecht er auch in Sachen Struktur in der Regionalliga aussah. Und das kann nicht nur ich habe weniger Motivation in der Regionalliga, sondern es ist auch einfach, man hat einfach keinerlei Struktur defensiv. Es ist unfassbar. Ja. Sorry, ich rante hier alle 3-4 Wochen drüber, aber ich verstehe nicht, wie Bernhard Weiß da noch Trainer ist.
Ja, spannendes Thema. Werden wir mal schauen, wie das am Ende der Saison aussieht. Die U19 hat 3:1 gegen Regensburg verloren. Die Leihspieler Robert Wagner hat mit Dresden 6:0 gegen Münster gewonnen, was ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf war, und er hat dabei 90 Minuten durchgespielt. Berkay Yilmaz hat 2:3 in Kiel gewonnen mit Nürnberg, ebenfalls ein relativ wichtiger Sieg, weil jetzt scheint erstmal Ruhe in Nürnberg zu sein, die sind jetzt relativ im Mittelfeld der Liga. Auch er hat durchgespielt. Muslia auch durchgespielt, 1:0 gegen Braunschweig verloren. Düsseldorf sollte ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass sie nicht unten reinrutschen, aber noch haben sie ein bisschen Puffer. Und wer gar nicht durchgespielt hat, sondern nicht im Kader war, war Noah Weishaupt, bei dem dramatischen, viel zitierten 2:2 mit Dzeko, Toren und roter Karte auf Schalke. Merlin Röhl wurde beim Stand von 0:0 fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit eingewechselt und am Ende hat man noch 2:0 verloren. Liebe ich ja, wenn einem sowas passiert als Einwechselspieler, das ist ziemlich hart.
Bei Arsenal kann man vielleicht noch erwähnen. Also ist jetzt
gegen Arsenal ist, okay, fair. Junior Adamu war nicht im Kader, als sie 3:1 gewonnen haben. Die sind jetzt aber 2 Punkte an den Hearts rund um Schwolo dran, weil die ein Ligaspiel verloren haben. Also da wird es nochmal spannend, welcher, ob der Ex-Freiburger oder der Leihspieler oder die Rangers, da ist keiner mehr, kein Ryan Kent mehr, wer da die Meisterschaft gewinnt. Und Ehren Dingci in der Bundesliga hat, wie von Julian vorhin erwähnt, bitter 1:0 gegen Frankfurt verloren, aber auch durchgespielt. So, jetzt bin ich durch und wir kommen zu Henk. Und die haben übrigens, ich habe vorhin mal geschaut, eigentlich quasi gar nicht rotiert. Also die haben am Sonntag 1:0 gegen VV St. Truiden gewonnen. Und die Startelf war so ziemlich identisch, ich glaube auf einer Position anders als im Spiel gegen uns, was ja auch eine Aussage ist. Also eher im Saft bleiben und anstatt durchrotieren.
Also bei denen ist es primär, weil bei denen geht es gerade um alles und das ist gut für den SC, hast du schon mal gesagt. Also die sind jetzt, die haben noch ein Spiel, jetzt falsch rum, ich dachte, das wäre jetzt das letzte, aber die haben jetzt noch ein Spiel, dann ist die Saison rum, dann also die reguläre und dann geht es für die in diese Meisterschaftsrunden. Das heißt, die Top 6 spielen den Meister aus, diese 7 bis 12 und 13 bis 16 spielen dann jeweils ihre Sachen und die sind aktuell jetzt nach dem Sieg 7. Das heißt, die mussten jetzt gewinnen und die müssen am Wochenende gewinnen und die brauchen Schützenhilfe. Das heißt, die konnten sich eigentlich gar nichts erlauben. Und dann ist natürlich die Hoffnung, dass sie jetzt gegen Freiburg vielleicht noch im Kopf auch noch in der Liga sind.
Ist übrigens schon sehr lustig, dass sie gegen uns 1:0 gewinnen durch ein Tor von El Rouadi in der 24. und in der Liga 1:0 durch ein Tor von El Rouadi in der 20. Also ist wirklich fast.
Und der ist gesperrt.
Und der ist gesperrt. Zum Glück.
Easy. Also schon mal chillen in der 20. bis 24.
Ja.
Ja, seid ihr optimistisch?
Ja.
Ja. Nein.
Wird halt ein spannendes Spiel, oder? Ich freue mich auch ein bisschen.
Voll. Aber man muss sich drauf freuen.
Wie würdet ihr es angehen? Volle Kanne zeigen von Anfang an oder erstmal das Spiel ist lang genug, um einen Torrückstand aufzuholen und nicht ins offene Messer rennen, quasi?
Ich mache mir gar keine Sorgen, dass Freiburg jemals ins offene Messer rennt, ehrlich gesagt. Ja. Rennen wäre schon mal ein Anfang. Aber nein,
also rennen tun sie genug.
Nach vorne rennen. Aber ich bin, ich glaube, man wird das üblich kontrolliert angehen, aber das ist auch nicht schlimm.
Ich denke auch.
Hey, es ist ein Achtelfinale in der Euroleague. Also das lief jetzt alles nicht so toll die letzten Wochen, aber es geht jetzt, das ist jetzt das Spiel. Darum geht es jetzt. Ein Tor Rückstand ist jetzt auch nicht Katastrophe und so. Zu Hause ist der SC eine Bombenmannschaft. Ist in der Bundesliga wäre man ja immer noch, auch nach der Niederlage, wäre man zu Hause immer noch auf dem 6. Platz, punktgleich irgendwie mit Champions League und so. Das ist ein richtig gutes Heimteam. Jetzt zählt halt. Jetzt hat man sich halt unter Druck gesetzt, jetzt muss man auch liefern.
Ich wünschte wirklich sehr, man hätte einen Osterhage ein bisschen mehr in der Form von 24, 25, weil ich fände es wirklich nicht so unwichtig für ein Spiel, das ja auch potenziell in die Verlängerung gehen könnte, indem man sagen könnte, okay, man startet da jetzt Eggestein, Osterhage und startet Yuito oder Mansambi, damit man einen der anderen beiden halt von der Bank bringen kann. Und so musst du eigentlich fast sagen, okay, es macht einfach keinen Sinn, du kannst Osterhage gerade nicht reinschmeißen, es war einfach jedes seiner letzten Spiele waren nicht gut.
Ich hab's gelöst. Man hat Höfler nicht in den Kader genommen.
Alex.
Belastungssteuerung.
Damit er ganz geschont gegen Henk von Anfang an spielen darf.
Habt ihr gesagt? Reiz von Minute 115 bis 120, um dann einen Elfmeter übers Tor zu hauen.
Jetzt hier, keine negativen Vibes, ab jetzt ist wieder positiv Gebot.
Ja, das ist voll logisch.
Ja.
Hat ein Wochenende mit den Kids gemacht. Ist auch nicht die Erholung pur. Und jetzt kann er am Donnerstag erholt spielen. Ist doch super. Naja. Hm. Ich gehe davon aus, dass man es gewinnt. Ob man es so gewinnt, dass es dafür reicht, dass es keine Verlängerung gibt, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieses Spiel in die Verlängerung geht.
Hm. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wenn Freiburg das letzte Mal ein Spiel mit 2 Toren Abstand gewonnen hat.
Das ist eine gute Frage.
Meinst du in der Hinrunde, oder?
Ich hab's doch offen.
Ja, wahrscheinlich.
Scrollen.
Ja, nee, es ist Mainz. Es ist das 4-0 gegen Mainz. Nee, also, es ist direkt danach das 2-0 ja. Im DFB-Pokal.
Gegen Darmstadt?
Gegen Darmstadt.
Also 3 Tage danach.
Ich würde ein 4-0 wie gegen Mainz lieber nehmen, glaube ich.
Ja. Ich bin bei einem, okay.
Das ist hart. Das sind, weiß nicht, 15 bis 20 Spiele.
Ja.
Also,
gab es dann auch nicht, ne?
Womit ich vielleicht definitiv rechne, ist, also El Wadi ist schon sehr, sehr wichtig für Henk, also gerade auch für Spiel mit dem eigenen Ball, in Sachen Flexibilität, auch wie man ins eigene Angriffsdrittel kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass Henk deutlich konservativer spielt als im Hinspiel, dass sie eher sagen, okay, wir erwarten euch im 4-2-3-1, 4-4-2 und versuchen dann gut umzuschalten, dass man vielleicht Carrezas dann auch eher zentral sieht als Umschaltspieler. Genau, das wäre so ein bisschen was, womit ich rechnen würde. Und dann ist halt die Frage, ob Freiburg sich besser anstellt gegen ein tiefes 4-4-2 als jetzt am Sonntag. Und Henk ist halt auch mit Sicherheit nicht Union in Sachen Strafraumverteidiger.
Ja, genau, das hätte ich halt auch gedacht. Da kann man halt irgendwie ein bisschen Flanken reinballern, dann zweite Bälle, Yuito aus der zweiten Reihe oder sonst irgendwas. Also wenn das jetzt wirklich so ist, dass Renk sich da hinten einigelt und Freiburg da also 90 Minuten Druck machen kann, bin ich auch optimistischer als, also eigentlich haben das die meisten Teams nicht so gut hinbekommen gegen Freiburg. Oder Gladbach in der Hinrunde. Ja, vielleicht. Naja, egal. Mal gucken.
Gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend.
Einen schönen Abend.
Genau. Liebe Grüße an alle Hörer und Hörerinnen. Meldet euch wegen Stickern, kommt in die WhatsApp-Gruppe, unterstützt uns gerne und wir hoffen, dass wir am Ende in der nächsten Episode darüber sprechen, wen wir uns... wir wissen dann schon, weil wir dann wissen, wer bei Celta Vigo gegen Lyon gewonnen hat.
Stadion muss brennen Donnerstag.
So sieht's aus. Ist was geplant. Choreo.
Naja. Bitte nicht, sonst haben wir im Viertelfinale keinen Heimblock.
Wie üblich, metaphorisch gemeint. Die Polizei Frankfurt hat ja mal einen brutalen Einsatz gefahren, weil Peter Fischer gesagt hat, das Stadion muss brennen. Dementsprechend nochmal offiziell, das ist eine Metapher.
Ja. Darf man nicht mehr machen, Metapher. Das Stadion muss sehr, alle im Stadion müssen sehr laut singen.
Danke.
Und ausdauern.
Ich vermisse Peter Fischer im Fußball. Übrigens ist es...
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.